Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Trauernig und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Maria Hubmann. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, liebe Maria.
Ah, ich freue mich wahnsinnig, Doris. Danke dir.
Sehr gerne. Ja, heute erfahren wir, wie Maria, nachdem sie etwa 10 Jahre in der Molekularbiologie studiert und etwa 10 Jahre in der Wissenschaft gearbeitet hat, tantrischer Sexcoach wurde, sowie an einem kreativen Projekt mit einer Freundin zusammen an einzigartigen Taschen arbeitet, die von ihr selbst bemalt sind. Ja, jetzt bin ich mal gespannt zu erfahren, wie dein Weg ist, gewesen ist oder auch immer noch ist, liebe Maria. Nimm uns doch einfach mal mit in dein früheres Leben. Wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern gemacht?
Ich bin in Österreich, im Süden von Österreich aufgewachsen. Ich würde mal sagen Land. Es war eine kleine Stadt. Sehr ruhig. Mit viel Natur rundherum, mit Wäldern rundherum. Meine Eltern, meine Mutter hat verschiedene Sachen gemacht, aber hauptsächlich Fleischerin oder Fleischverkäuferin. Und mein Papa war Elektrotechniker, der hat im Elektrobereich, aber auch audiovisuell, dann auf der Uni gearbeitet für Audio und Visuelle, für Kamera, Schnitt und Verleih und solche Sachen.
Hast du noch Geschwister?
Nein, Einzelkind. Okay. Ich habe allerdings eine sehr, sehr große rundherum Familie. Ich habe sehr, sehr viele Cousinen, Cousins und Tanten. Und die haben mein Leben auf jeden Fall geprägt als Kind.
Also das heißt, sie haben auch alle dort gewohnt, wo ihr gelebt habt, also dass ihr Kontakt hattet. Und was habt ihr denn da so zusammen unternommen in der Vorkindergartenzeit, sage ich mal, als ihr noch klein wart?
In der Vorkindergartenzeit? Das ist eine schwierige Frage. Da ist meine Erinnerung nicht wahnsinnig gut. Viel, also die Bilder, die jetzt kommen, ist im Garten sitzen, auf der Wiese sitzen, mit Schnecken spielen, Gänseblümchen auffädeln und eine Kette draus machen. Oder einfach ich habe 2 Cousinen, die im gleichen Jahr geboren sind wie ich. Da haben wir natürlich auch viel, viel gespielt, sehr unspektakulär. Ah ja, sehr viel Vater, Mutter, Kind. Spielereien und so. Ja. Aber viel, viel kreativ aus dem Inneren heraus. Also wenig Puppen- oder Barbie-Spiele, sondern eher so, wir denken uns jetzt einfach irgendwas aus und wir tun so, als wäre das jetzt Realität, in dem wir leben.
Ja, hört sich nach sehr viel Freiheit an, nach sehr viel draußen sein auch und sehr viel Kontakt zu anderen, also sehr viel soziale Kontakte dann halt auch durch die ganze Familie.
Auf jeden Fall, ja.
Wie war es denn, als du in die Schule gekommen bist? War das ein großer Einschnitt für dich? Hast du dich drauf gefreut und wie hat es dir dann gefallen?
Ja, ich bin immer ein großer Fan von der Schule gewesen.
Aha.
Ich lerne wahnsinnig gern und sehr schnell. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich darauf gefreut habe. Ich glaube, ich hatte da nicht wirklich eine Vorstellung davon, aber ich würde, also gefühlsmäßig ja. Und das war natürlich auch ein großer Schritt. Also vor allem dann nach 4 Jahren also Grundschule, dann der Wechsel in die höhere Schule, das war auf jeden Fall ein Schnitt. Aber in der Volksschule war es noch sehr, sehr relaxed und sehr entspannt.
Was waren da so deine Lieblingsfächer?
Ich glaube, alles außer Religion. Das war nicht so. Malen schon auch. Aber auch lesen. Ich lese wahnsinnig gern. Es war einfach, Lernen ist toll. Also prinzipiell, ja. Ich liebe Lernen und das kann alles daherkommen.
Ja, schön. Dann hast du auch eine gute Erinnerung so an deine Schulzeit.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie war dein Leben, als du so 15, 17 Jahre alt warst?
Da war ich dann in der Oberstufe vom Gymnasium und ich habe mit 17 maturiert und ein Jahr davor sind wir, also da haben sie meine Eltern scheiden lassen, zwei, drei Jahre davor, ich glaube, da war ich 15 Jahre alt war circa, haben sie meine Eltern scheiden lassen und mein Papa ist dann nach Graz gezogen, das ist die nächstgrößere Stadt, wo er gearbeitet hat. Und ich habe nach der Scheidung meiner Eltern bin ich bei meinem Papa geblieben, weil ich mit meiner Mama eher viel gestritten habe. Und ich bin dann nach Graz gezogen und bin dann aber noch rausgependelt zur Schule. Das war schon ja nochmal eine Umstellung und anstrengend und dann ein bisschen auch den Spagat zwischen den Eltern zu schaffen, dass da die Mama nicht angefressen ist. Und ja, also ich bin sehr harmoniebedürftig und habe das da auch schon versucht.
Ja, gab es noch andere Herausforderungen so zu der Zeit in deinem Leben?
Also so im Rückblick denkt man sich, ach, war eh nichts. Aber wenn man drinnen ist, da war natürlich der erste Freund oder zwei hatte ich hintereinander. Und ja, in Mathematik ist mir nicht so gut gegangen. Auch meine Mutter hatte eine neue Beziehung. Das war auch der Grund, warum sie meine Eltern scheiden ließen. Und das war irgendwie eigenartig, weil da war ja auch noch in der Pubertät, wobei ich auch ich war eine sehr angepasstes Kind, sehr ruhiges Kind und auch in der Pubertät jetzt war ich wenig rebellisch, aber da war einfach ja auch ein Freiheitsdrang da, ja, der mir in dem kleinen Ort da, wo es doch viele Regeln gab und dadurch die große Familie natürlich auch, ist man irgendwie immer dann ein bisschen beobachtet vielleicht.
Ja, das war gerade das, was ich noch fragen wollte, woher es so kam, so zu diesem Angepasstsein dann auch als Kind. Das hat ja meistens nur einen Grund.
Ja, keine Ahnung. Ich kann's echt. Es war halt, ich war immer die Ruhige und das war immer so abgestempelt dann fast, ne? Ja, die Maria, die braucht einfach ein bisschen, bis sie warm wird. Und sie ist ganz lieb und brav. Und ich durch mein Harmoniebedürfnis war das einfach auch so, dass, ja, na, wenn jemand böse ist, dann bin ich schuld und ich muss das wieder richten. Und ich muss so connecten zwischen den Leuten.
Ja, wie ist es dir damit gegangen? Wie hast du dich damit gefühlt?
Ich glaube, im Nachhinein, also von jetzt betrachtet, ärgere ich mich, glaube ich, mehr drüber, dass ich diese Pubertät oder meine Kindheit nicht so ausgelebt habe. Als Kind an sich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, da war natürlich schon, ja, die trauen sich viel mehr oder die machen das alles. Aber es hat mir nicht gefehlt, die Rebellion. Vielleicht war ich noch mal so angepasst, dass, keine Ahnung, ist total strange. Jetzt im Nachhinein tut es mir leid, dass ich meine Pubertät irgendwie auslassen habe.
Ja, das kann ich gut verstehen. Wann hast du denn das erste Mal darüber nachgedacht, was du werden möchtest?
Oh, ja, Biologin, das war immer schon klar. Ich hatte kein Wort dafür, aber ich habe als Kind schon mit Schnecken gespielt. Ich hatte ein Mikroskop. Ich war auf Beobachtung in der Natur. Es war zum Glück sehr einfach möglich. Und die Frage hat sich eigentlich nie gestellt, was ich machen möchte. Es war immer irgendwas mit der Natur. Ja.
Ja, und wie bist du denn direkt auf das Studium gekommen, diesen Studiengang?
Ja, ich wollte mich einschreiben für Biologie und dann stehe ich dort beim Schalter und dann sagt mir die Dame, ja, aber Sie müssen sich entscheiden, wir haben Botanik oder Zoologie oder Molekularbiologie. Und ich so, aha, okay, na gut. Das war dann eine spontane Entscheidung auf molekulare Mikrobiologie. Das hat am spannendsten geklungen.
Und wie ist dir dann so ergangen? Du hast ja da auch gearbeitet, 10 Jahre in dem Bereich. Wie war denn das Leben, dein Leben zu der Zeit?
Stressig. Stressig im Sinn von viel Druck. Ich habe nach meinem Magister ein PhD begonnen, PhD-Ausbildung.
Was heißt das?
Eine Doktoratsausbildung. Und ich bin an einen Professor gelangt, der schwierig war. Ist. Also sehr cholerisch, sehr kontrollierend auch.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, nein, nein, ich drücke das durch. Das sind 3 Jahre. Ich schaffe das schon irgendwie. Ja, ich wusste nach einem halben Jahr, dass ich dort nicht bleiben werde. Und genau, nach einem Jahr insgesamt dort habe ich gekündigt, weil, ja, das war einfach unmenschlich. Also dort hinzitiert zu werden ins Büro und dann eine Stunde lang angeschrien zu werden, das war Usus. Drum habe ich diese Zeit, also sehr stressig in Erinnerung. Ich bin dann zurückgegangen in das Labor, wo ich mein Masterarbeit gemacht habe. Da war es ganz, ganz anders. Sehr ruhig, sehr entspannt, aber jetzt auch nicht wirklich herausfordernd. Und ich brauche schon auch die Herausforderung. Ich mag an was arbeiten und nicht, dass mir mein Chef dann sagt, am Freitag um 3, so quasi, was machst du noch da? Also ich mag schon gerne auf was hinarbeiten. Und habe dann auch einen Job bekommen in einem sehr guten Forschungsinstitut in Wien, wo ich dann auch wieder zu einem Chef gelangt bin, der herausfordernd war, ein bisschen anders, sehr charmant, also charismatisch, aber ja, hat sehr, sehr viel Druck gemacht. Und das war dann auch der letzte Job, den ich in der Wissenschaft hatte. Ja, die Arbeit in der Wissenschaft ist mir als sehr, sehr kompetitiv in Erinnerung. Und die Wissenschaft ist sehr, sehr kompetitiv. Und man muss eben was erreichen, man muss Resultate haben, Papers schreiben, man muss der Erste sein, sonst kriegt man kein Geld, wird nicht verlängert. Also als Laborchef, aber als Mitarbeiter ist man dann irgendwie indirekt dann auch natürlich drinnen.
Ja, was hat das denn mit dir gemacht, als du festgestellt hast, das ist doch nicht das Richtige für dich auf Dauer?
Ja, das war schwierig, weil die Biologie und die Wissenschaft ist schon das Richtige für mich. Oder war es?
Ja.
Das war ja mein ganzes Leben lang das Interesse von mir. Und das war so, ich habe das so verinnerlicht gehabt. Ich bin Biologin. So Identität, Maria, okay. Frau, Biologin.
Okay.
In der Wissenschaft arbeitet. Und andererseits habe ich natürlich gemerkt, dass unter diesem Chef ich zugrunde gehe. Dann, ja, Anzeichen von Burnout hatte natürlich, also körperliche Probleme, aber auch psychische Probleme, Energielosigkeit. Und das war sehr, sehr traurig für mich, dass die äußere Situation meine Leidenschaft für die Wissenschaft so beeinträchtigt oder beeinflussen kann. Und ja, das war, wie ich dann, also ich habe dann gekündigt, nachdem ich lange mir nicht vorstellen konnte zu kündigen, obwohl ich wusste, dass mir Drecke geht, habe ich gedacht, ich kann dort nicht kündigen, es ist unmöglich, ich bin doch Wissenschaftlerin, ich kann da nicht weg. Und dann irgendwann war es so, oh, das ist tatsächlich eine Option. Es wird nicht die Welt untergehen, wenn ich kündige. Das ist nämlich ganz lustig, das war für mich keine Option bis, oh, das klingt eigentlich ganz gut. Und danach ist meine Identität natürlich eingebrochen. Dann war ich, dann habe ich nicht mehr dazugehört.
Ja, was meinst du damit? Du hast ja nicht mehr dazugehört. Wo hast du nicht mehr dazugehört?
Zur Wissenschaft, zu dieser, ich sag mal, Lebensweise, schon sehr eigen irgendwie, aber auch zu der Gruppe, zu der Arbeitsgruppe, wo ich gearbeitet habe. Ich hatte unglaublich nette Kollegen, mit denen ich bis jetzt befreundet bin, Jahre später. Ich habe auch zu denen nicht mehr dazugehört. Ich hatte nicht mehr diese Position, ich hatte nicht mehr das von außen gegebene, dieser Stempel oder dieser Job Description, dass ich da jetzt offiziell dazugehöre. Und für mich war das total wichtig, offensichtlich. Ne?
Ja, und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Also deine Familie und Freunde?
Ich weiß gar nicht. Also ich habe einen Freund, wir sind schon sehr, sehr, sehr lange zusammen und er hat mir nie was reingeredet. Er hat natürlich gemerkt, wie schlecht es mir geht. Aber er hat nie irgendwelche Kommentare gemacht, dass ich kündigen sollte oder irgendwas anderes machen sollte oder nicht sollte. Ich glaube, dass meine Freunde sehr froh waren, dass ich gekündigt habe und von dort weg, von der Gruppe zumindest weggegangen bin. Sie waren allerdings sicher, erstaunt, weil ich parallel dazu eine Ausbildung zur Coach begonnen habe, obwohl ich gar nicht Coach werden wollte. Ich wollte mich nur mit meinem Körper beschäftigen. Wie ich mich dann entschlossen habe, Coach zu sein, das war auf jeden Fall ein Was. Und auch meine Eltern sind immer noch so, bist du sicher? Aber du hast doch so lange studiert und gearbeitet und du kannst ja das jetzt schon so gut in der Biologie. Ja, da war sicher ein großes Fragezeichen oder eine Verwunderung da.
Wie bist du denn drauf gekommen, Coach zu werden? Also ich habe gehört, dass du deinen Körper ja näher kennenlernen wolltest, aber überhaupt auf die Idee zu kommen, Coach zu werden und dann auch, dann war das ja eine Ausbildung Richtung Körper, also was gibt es da? Also wie hast du das entdeckt für dich?
Das war, ich glaube, 2 Jahre vor dieser Coach-Ausbildung habe ich mal einen Online-Kurs gemacht zu Cervix. Da habe ich gedacht, oh ja, spannend, den Körper irgendwie spüren und auch die Sexualität besser spüren. Keine Ahnung, ich bin dann auf irgendein Newsletter gelandet von der Leila Martin und die hat dann eine Coaching-Ausbildung angeboten. Und da haben wir gedacht, aha, na gut, ja, aber das ist eine Einjahresausbildung, wo ich ganz, ganz viel Körperarbeit mache und Tantra und mich spüren lernen. Das klingt super. Und erst ein halbes Jahr in der Ausbildung drinnen habe ich das erste Mal gecoacht. Also die erste Hälfte war nur meine eigenen Stories bearbeiten, mich mit meinem Körper wohlfühlen. Und dann habe ich das erste Mal gecoacht innerhalb der Ausbildung und dann ist mir beim ersten oder zweiten Mal so das Licht aufgegangen und gedacht, oh, holy shit, schau, was da passieren kann mit Menschen, wenn sie so einen Shift haben und so einen Aha-Moment und so ein wow, so wie ich beim Kündigen. Es war keine Option versus, das geht ja. Ich kann das ja tatsächlich tun. Ja. Dieser Moment war es. Ich weiß nicht, ob ich mich entschlossen habe, Coach zu sein, aber vielleicht auch ja. Das war einfach das Tun und die Erfahrung.
Ja. Und du hast dich ja, oder wie ist es denn weitergegangen? Also du hast die Ausbildung gemacht, die ging ein Jahr, dann ist diese Ausbildung geendet. Und was war dann?
Ah, dann war die zweite große Enttäuschung, weil es immer geheißen hat, ja, Coaching ist ein freies Gewerbe und du kannst sofort starten. Nur in Österreich ist das nicht der Fall. Und ich habe mich dann entschlossen, die Lebens- und Sozialberaterin-Ausbildung zu machen, die noch einmal 2,5 Jahre dauert und noch einmal so 1200 Stunden inkludiert und natürlich auch das Geld. Das kostet ja auch alles was. Ne?
Was hat dich das so gekostet, so so gesamt, deine Ausbildung als Coach?
Um die 30.000 Euro.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon richtig viel Geld.
Ja. Und da muss man sich irgendwie schon sicher, oder weiß ich nicht, ob man das muss. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, für mich hat es sich richtig angefühlt. In den Momenten, wo ich die Entscheidungen getroffen habe, war das einfach das Richtige. Und ich bereue es überhaupt nicht, weil es Investition in mich ist, first and foremost. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und ja, ich habe jetzt auch eine Ausbildung, eine Berufsausbildung und kann damit was auch Geld verdienen. Eh klar, aber es geht um die Erfüllung von mir. Und das ist auch was, dass ich in der Wissenschaft diesen emotionalen Anteil, diesen empathischen Anteil von mir nicht wirklich ausleben konnte, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Ja. Ich habe zwar als so Labormama, kann man es vielleicht beschreiben. Also ich habe die Organisation gemacht, aber hauptsächlich auch viele Experimente und habe die Leute auch zusammengehalten in der Gruppe. Und die Kollegen sind immer wieder zu mir gekommen und gesagt, na, sie wollen sich jetzt ausweinen teilweise, oder weil unter dem Chef haben auch andere Leute gelitten. Und ich war da einfach auch die emotionale Bezugsperson. Aber die Wissenschaft ist das jetzt nicht die prädestinierte Umgebung für sowas. Und da muss man einfach funktionieren. Genau. Darum ist das eine wahnsinnig schöne Ergänzung zu dem. Und gerade wenn man so viele Talente hat oder Interessen oder so viel kann, dann ist es schwer, das mit einem Beruf zu schaffen.
Ja. Hättest du das für gut, für sinnvoll? Also denkst du, das ist auch ein Weg? Also man startet halt mit einem Beruf und das war ja in deinem Fall sogar auch etwas, was du unbedingt machen wolltest. Und später ändert sich einfach der Weg nochmal und man entwickelt sich weiter und es kommt was anderes. Es ist aber auch wieder eine Berufung, sag ich mal, also eine Lebensaufgabe für dich.
Ja.
Wie bewertest du das so im Nachhinein?
Total gut. Also ich möchte nichts wissen, missen, was ich in der Wissenschaft erlebt habe. Und das war extrem wichtig, das zu machen. Und ich hätte es ja auch gar nicht so planen können. Ich habe ja nur gewusst, mit 18 habe ich die Interessen Biologie. Darum war das die einzige richtige Entscheidung. Dann die Interessen haben sich gewandelt, beziehungsweise meine Prioritäten haben sich vielleicht auch gewandelt. Und der Drang von innen, einen Impuls nachzugeben, für das ich ja zuerst auch überhaupt keine Worte hatte, sondern nur so eine Idee oder ein Gefühl. Ja. Und auch das ist mehr oder weniger zu mir hingestolpert. Völlig ungeplant. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass das in 10 Jahren wieder was anderes ist. Und auch, dass ich jetzt die Taschen mache mit Passionata, mit der Taschenfirma, die ich mit einer Freundin gegründet habe. Das kam und dann habe ich auch nicht gesagt, na gut, du musst jetzt aber noch 10 Jahre warten, sondern das ist einfach eine Passion von mir. Und ich denke mir, go for it. Super. Ja. Und es muss ja auch nicht ein Ziel erreicht werden. Ne? Es ist, ich denke, ich finde es schön, wenn man das Leben so spielerischer angeht. Und sieht, das reizt mir jetzt gerade und das finde ich spannend. und nicht alles durchgeplant haben muss.
Wann ist das mit den Taschen in dein Leben gekommen? Wie lange war das noch?
Von einem halben Jahr.
Ah, noch nicht so lange, okay.
Ja, das war ganz eine spontane Idee.
Also deine Freundin kam und sagte hier, ich mache Taschen, willst du mitmachen? Oder wie kann ich das
Nein,
vorstellen?
Die Idee ist von mir, ist von mir ausgegangen. Ja. Ich war auf der Suche nach einer Tasche. Ich hatte eine Lieblingstasche und die hat schon ziemlich ihren Geist aufgegeben, sagen wir so. Und habe dann eine genäht. Ich habe eine uralte Nähmaschine, habe eine Tasche genäht und habe dann meine Nähsachen weggebracht. Und dort ist nur eine Leinwand gegen, so meterware Leinwand, unbemalte. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, der muss irgendwas machen. Und dann war so, ich kann ja das bemalen und dann eine Tasche draus nähen. Und nachdem ich sehr gerne mal, aber nicht gerne nähe, war ich dann auf der Suche nach jemandem, der den Nähteil übernimmt. Und meine Freundin hat dann ja gesagt dazu.
Also habt ihr da noch eine zweite Firma oder ein zweites Unternehmen gegründet und ihr seid beide beteiligt und du malst und deine Freundin näht und ihr verkauft dann diese Taschen auch.
Genau. Wir sind da gleichberechtigt, ja.
Ja, schön. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich aus deiner heutigen Sicht mit auf den Weg geben?
Ein ganz wichtiges Learning für mich war, dass ich meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse habe und die ernst nehmen darf und soll und aussprechen darf. Und auch das Empfangen von anderen und nicht alles, nicht immer geben muss. Ja, also ich würd mir empfehlen, mich an erste Stelle zu stellen und meine Wünsche ernst zu nehmen und auch zu sagen, okay, aber das ist das, was ich will und tatsächlich auch sagen. Weil was dann passiert sehr oft ist, dass die Menschen sich freuen und sagen, das ist eine Möglichkeit, wie ich die Maria happy machen kann. Und Menschen geben ja wahnsinnig gern. Aber wenn man nicht sagt, dann ist es schwer, das zu bekommen. Ja.
Ja, danke. Das ist eine sehr wertvolle Sichtweise auch. Da können wir, glaube ich, ganz viel draus mitnehmen auch.
Ja.
Was sind so deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung?
Erfolgsstrategie. Ich weiß nicht, ob es eine Strategie ist, aber ich gehe Berufung sehr körperbetont an. Und also das Wort, das ich dafür verwende, ist Pussy Wisdom, also eine Körperintelligenz, die sehr stark mit Empfindung und Genuss verbunden ist. Also so ein Öffnen und so ein Spüren. So, das ist das, wo ich hin möchte. Auf jeden Fall auch Offenheit und Neugier. Und also nicht unbedingt wissen wollen oder planen müssen, sondern einfach mal schauen, was das ist. Und auch offen sein dafür, dass das halt jetzt nur ein Interesse von 2 Wochen war und dann ist wieder gut, darf ja auch sein. Und Unterstützung holen. So wie ich es bei Passionata mit den Taschen gemacht habe und gesagt, okay, das mache ich einfach nicht gern, ich nähe nicht gern. Wer kann mir dabei helfen? Oder Freundinnen oder ein Coach natürlich auch. Oder was auch immer, was das Leben leichter macht, darf und soll genutzt werden.
Ja. Was habe ich dich noch nicht gefragt, was du uns unbedingt noch sagen möchtest?
Meine Core Message. Und ich glaube, das Coaching und die Taschen wirken vielleicht sehr, sehr unterschiedlich, aber für mich ist es, da gibt es so eine Throughline, so einen roten Faden und der ist diese Einzigartigkeit im Menschen. Die Einzigartigkeit, also mit Coaching das zu entdecken und auch die, die Macht und das Empowerment in der Frau selbst zu entdecken und zu sagen, okay, das steht mir zu. Und ich finde ja, Sexualität ist einerseits ein Teilbereich vom Leben, aber spielt in alle Lebensbereiche rein, weil man so viel lernen kann. Also Grenzen setzen oder Wünsche aussprechen oder auf seinen Körper hören. Dinge, die man in der Sexualität braucht, sind total hilfreich, auch in anderen Lebensbereichen. Genau, also da die Einzigartigkeit und auch die Freude und eben diesen, was sagt mein Körper dazu? Mhm. Bin ich jetzt offen dafür? Wie kann ich das verkörpern und kann ich zu diesen Emotionen und Gedanken auch stehen, so mit meinem ganzen Selbst? Genau, und auch diese Freude rausbringen. Also für mich sind die Taschen Freude pur und aber auch Ausdruck von meiner Kreativität, und das ist auch wieder ganz stark körperlich für mich definiert. Also wenn ich eine Leinwand habe und ich weiß nicht weiter, dann lege ich mich einfach mal auf die Leinwand und atme und spüre, und dann kommt schon was. Und dann ist so, wie will sich mein Arm bewegen oder mein Körper, weil ich arbeite mit recht großen Leinwänden, und lasse es einfach passieren.
Ja, total spannend. Also auch, wie sich so verschiedene Dinge zusammenfügen können, also verschiedene Interessen, ja, und auch beruflich nutzbar sind, und sich, ja, selbst diese Freiheit auch zu geben, das zu machen. Und das wiederum führt dann auch zu der Einzigartigkeit, die du hast. Und irgendwie kennen wir das gar nicht so. Ja, also so von unseren Prägungen her habe ich den Eindruck. Und es ist einfach wundervoll. Also finde ich ganz fantastisch.
Danke dir.
Ja, ja, gut. Magst du noch mal so in 3 bis 4 Sätzen zusammenfassen, was für dich die wichtigsten Faktoren sind von der Berufung und auch von unserem heutigen Gespräch?
Ja, also Berufung, so wie ich sehe, ist das nicht so in Stein gemeißelt, sondern sehr fluide und darf sich und wird sich auch entwickeln, und dass man da auch den Mut hat und die Offenheit, sich einzulassen auf das und entwickeln zu lassen. Und man entwickelt sich ja auch selbst damit. Genau. Und von dem Gespräch, ja, spannend. Deine Fragen zu meiner Kindheit sind noch einige Fragezeichen für mich. Und ich bin aber dennoch froh, dass ich das jetzt auslebe und sage, okay, ich muss jetzt nicht den Konventionen folgen und bei meinem gewählten Beruf bleiben, sondern nimm mir einfach die Freiheit, zu sagen, nein, ich bin einfach so und morgen bin ich vielleicht ganz anders.
Ja, das ist der beste Weg zum Leben, denke ich. Toll. Magst du nochmal folgende Sätze vervollständigen? Ich bin richtig gut darin,
Menschen zuzuhören und einen sicheren Rahmen zu schaffen. Ja.
Meine Superpower ist?
Ich glaube, Freude auszustrahlen und einen positiven Environment zu schaffen, in dem sich Leute wohlfühlen.
Ja, schön. Ja, den Schluss unseres Interviews überlasse ich gerne dir. Erzähl doch uns einfach nochmal, wo wir dich am besten finden.
Ja, gern. Also mit meinem Coaching für Frauen, alles körperorientiert, tantrisch, auch Pussy Wisdom betreffend, bin ich auf mariahubmann.com. Und vielleicht noch besser in meiner Facebook-Gruppe, die nennt sich Rise from Within, ist eine englischsprachige, aber Deutsch kann dort auch gesprochen werden, überhaupt kein Problem. Und da halte ich den Raum, und da gibt es auf jeden Fall gute Inputs. Ich bin natürlich auch auf YouTube und auf Instagram, alles unter meinem Namen zu finden. Und Passionata ist unter Passionata Bags auf Etsy, im Etsy-Shop, auf Instagram und auf Facebook zu finden. Eine Homepage gibt's, die ist noch nicht befüllt. Aber Instagram ist großartig.
Das stimmt. Also, wenn ich die richtig verstehe, ist nicht unbedingt gleich eine Webseite notwendig, um zu starten, sondern wichtig ist zu starten und du hast auch schon Verkäufe und dafür brauchst du jetzt keine Webseite.
Genau.
Also einfach machen, einfach loslegen und
ja,
nicht warten, bis das Ganze drumherum steht.
Genau. Ja, weil die Freude will ja jetzt raus und der Ausdruck will ja jetzt raus und der wartet ja auch nicht, bis die Website steht.
Ja, ganz toll. Auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ja, das war jetzt ein schöner Austausch mit dir. Ich wünsche dir da weiterhin den größtmöglichen Erfolg, dass du noch ganz viele Frauen erreichst, sowohl mit deinen Taschen wie auch mit deinem Coaching. Und alles Liebe und Gute.
Danke dir, Doris.
Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.